Willkommen bei Mindshift, der Podcast des Montessori-Bildungshauses Hannover. Mein Name ist Katharina Königer, ich bin Geschäftsführerin des Hauses und euer Podcast-Host. Ich glaube ganz fest daran, dass wir immer etwas lernen können und deshalb frage ich meine Gäste immer als erstes, was hast du heute gelernt? Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Ich freue mich mega, dass er da ist. André ist Schulvater bei uns und ein sehr engagierter Mensch im Bereich Ernährung. Und in der heutigen Folge sprechen wir über die Rolle Schule in Zeiten von gesellschaftlichem Wandel, darüber, wie Bildung und Ernährungspolitik zusammenspielen. Und was wir gemeinsam gestalten können, damit Kinder und Jugendliche gestärkt in die Zukunft gehen können. Herzlich willkommen, André, in unserer GS2-Bibliothek, die heute unser Podcast-Studio ist, an einem Samstagabend.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi.
André, was hast du heute gelernt?
Was habe ich heute gelernt? Ich komme gerade von einer Familienfeier, der 70er von meiner Schwiegermutter. Und ich habe tatsächlich in so einem kleinen nebenbei erzählten, so einer kleinen Geschichte, habe ich gemerkt, Rückgrat, Eintreten für Schwächere, einfach mal den Mund aufmachen, das erwartet einen manchmal an Orten und von Menschen, mit denen man so nicht rechnet. Und dann habe ich gedacht, ja, und man darf es eigentlich auch nicht erwarten. Es ist immer wie so ein Geschenk und Dann habe ich einfach so gedacht, don't expect it, just respect it. Und für mich habe ich das so als Familienfeier, so ein Event, was manchmal nicht so spannend ist. Aber den Take habe ich so mitgenommen. Da fühlte ich mich gut auf dem Rad vorhin, auf dem Weg hierhin.
Du bist engagierter Vater, das habe ich schon gesagt. Seit diesem Schuljahr ist deine Tochter bei uns und du bringst aber auch ganz viele Themen Ernährung hier mit. Vielleicht erstmal, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, erzähl ein bisschen was über dich, bitte.
Ja, also einmal, ist ja der Bildungspodcast, also ich habe es in meinen Augen falsch rum gemacht. Ich habe erst studiert und danach eine Ausbildung gemacht. Ich würde das eigentlich immer andersrum empfehlen. ist bei mir aber irgendwie so gelaufen. Ich habe, nachdem ich Dinge studiert habe, die mich interessiert haben, habe ich eine Kochausbildung abgeschlossen, weil ich auch schon immer gerne in der Küche stand. Mit meiner Uroma, dann Oma, dann Mama war ich immer der mit in der Küche war und irgendwie auch interessiert war, was passiert da und wie und warum, und fand ich immer toll. Und in diesem ganzen Studieleben habe ich immer gejobbt nebenbei und gedacht irgendwann, Mensch, ich könnte auch mal was Vernünftiges arbeiten, mit vernünftig bezahlt. Und dann habe ich gedacht mit einem Kumpel zusammen, wir wollen mal irgendwann vielleicht einen Café aufmachen. Und ich habe schon immer gerne gekocht, mach mal eine Kochausbildung, dann hast du irgendwie die Möglichkeit, vernünftigere Nebenjobs zu machen. Wie es so ist, man macht eine Ausbildung und geht nie wieder an die Uni, sondern bleibt dann da. Dann bin ich direkt in die Schweiz.
Aber du hast keinen Café aufgemacht.
Ich habe ein Restaurant irgendwann aufgemacht.
Ah, tatsächlich.
Und mal ein Freibad hatte ich mal und zwei Firmen. Und also so gedöns, ne, aber eben kein reines Café. Mhm. Und ich habe ungefähr 20 Jahre gearbeitet als Koch, ungefähr 15 als Küchenleiter, ungefähr 12 selbstständig, eben in verschiedenen Positionen, lange in der Schweiz und in Österreich. Und da auch schon viel Beratung gemacht für andere Gastronomiekonzepte im Bodenseeraum. Und auch Personalentwicklung habe ich viel gemacht. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und bin deswegen in Hannover gelandet, weil nach über 8 Jahren Alpen mit jeden Tag Snowboard fahren im Winter und Wandern im Sommer hätte mich eigentlich niemand da weggekriegt, außer eben meine Frau. Und deswegen bin ich in Hannover gelandet.
Für die Liebe nach Hannover gezogen.
Ja, genau. Ja. Und und dann die letzten so 7 Jahre, glaube ich, meiner Kochtätigkeit habe ich eine Schulküche geleitet. Und da haben wir dann irgendwann mal so gesagt, wir wollen jetzt mal so eine komplette Transformation machen und den Caterer ganz rausschmeißen und alles komplett nur noch selber kochen und so. Und dann kam der Ernährungsrat und hat gesagt, wir wollen so eine Handreichung machen für Stadt und Region und haben mich dann interviewt. Und so kam ich in dieses ganze Game rein, dass man dann auch versucht, ein bisschen außerhalb seines eigentlichen Wirkungsbereichs Radius zu transformieren und zu skalieren und dann eben dieses Beratungsspiel auf einer anderen Ebene weiterzuspielen.
Und dann warst du mehrere Jahre im Ernährungsrat.
Genau, in verschiedenen Projekten. Und weil ich auch mal irgendwann Jura studiert habe, blieb so dieses Thema Ausschreibung auch an mir hängen. Und das ist immer noch ein ganz großes für mich, ein ganz großer Teil meiner Arbeit jetzt als selbstständiger Berater, wenn es um kommunale Ausschreibungen für Schul- und Kita-Verpflegung geht. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis von gesellschaftlichem Wandel, weil es eben dann nicht nur um Ernährung geht, einerseits, was so die Nachfrageseite ausmacht, sondern auch eben um die Transformation, um die Landwirtschafts- und die Agrarwende, ne, um was die Angebotsseite betrifft. Also jetzt ein kurzes Beispiel, eine Bäuerin, ein Bauer, die zum Beispiel Tierfutter oder Energiegetreide oder so herstellen, brauchen eben eine langfristige Geschäftsbeziehung und langfristige Nachfrage, um eine Umstellungsperspektive zu kriegen und zu sagen, okay, wir sehen, dieses Jahr kriegen wir so und so viel abgesetzt, das steigt nächstes und übernächstes Jahr an. Der bioregionale Gemüseanteil beispielsweise erhöht sich von einem großen Kunden, wie zum Beispiel der Stadt Hannover oder einer anderen Kommune, und das muss in die Ausschreibung rein. Und darum ist das ein zentraler Transformationsschlüsselpunkt, an den Ausschreibungen zu arbeiten. Darum ist das eins meiner großen Felder, da zu unterstützen, bei den Verwaltungen einfach die Mitarbeiterinnen zu unterstützen.
Jetzt habe ich schon gesagt, du bist seit diesem Jahr Schulvater bei uns. Ich bin natürlich immer sehr interessiert daran zu hören, warum habt ihr, deine Frau und du, warum habt ihr euch für uns entschieden?
Das ist auch für mich, auch für uns ein wenig ein heikles Thema, also speziell für mich, weil ich kommuniziere ja auch viel und ich bin ja auch auf vielen Veranstaltungen, wo es eben nicht nur um Ernährung und um Ernährungsbildung, sondern auch um Bildung und Beteiligung und Demokratiebildung geht. Und wir bewegen uns ja alle so ein bisschen in einer, in einer tendenziell grünen Bubble, sag ich mal, weil das natürlich auch so ein Klimawandel und Ernährung ja auch Hauptthemen der Grünen sind. Und die sehen sich oft Kritik ausgesetzt, auch von mir, die ich auch mir selber zurückspiegeln muss. Das heißt, wenn ich gleichzeitig daran arbeite, das staatliche Schulsystem weiterzuentwickeln und zu verbessern, ist es ja eigentlich auch schon zweifelhaft zu sagen, aber wenn es um mein Kind geht, nehme ich mir natürlich eine andere Schule. Das ist halt so ein Ding. Und deswegen struggle ich tatsächlich damit von Anfang an, als klar wurde, irgendwann kommt das Kind in die Schule, habe ich da auch schon drüber nachgedacht und kann ich mir in den Spiegel gucken und ist das irgendwie Ehrlichkeit und so. Und das ist ein schwieriges Thema, gerade nachdem wir ja auch einen guten Bekannten von euch, Aladin Elmar Falani, mal kennengelernt und zugehört hatten, mit Superdiversität und so. Das sind ja mega wichtige Themen. Toller Mensch, und gerade dieses Bubble-Building ist natürlich ein Problem. Ne? Und das sehe ich schon, das sehen wir schon. Andererseits geht es halt auch immer um den individuellen Charakter und um jedes Kind ist halt auch unterschiedlich. Und es ist jetzt so, dass wir klareren Überblick haben, erst seit der Einschulung, aber natürlich vorher auch viel gemerkt haben, was unser Kind braucht und was sie nicht gut gebrauchen kann. Und dann ist man dann, wie jetzt bei uns, oftmals an dem Punkt, dass man sagt, das staatliche Schulsystem mit der Stadtteilschule, die dann gerade für einen zuständig ist, alles andere ist ja auch nicht ganz so simpel, zu sagen, ah, wir würden gerne dahin und so. Das ist einfach, das kann man nicht seiner Überzeugung opfern. Ne? Also auch wenn ich damit für mich ein Problem habe, kann ich nicht sagen, mein Kind soll darunter leiden. Das geht halt nicht. Und das ist einfach der Grund. Und wenn man an dem Punkt ist, dann sieht man, was gibt es für Alternativen. Und da war sofort klar, Montessori ist einfach das Ding für uns. Also ja, sowohl für uns als auch für unsere Tochter.
Tatsächlich ja auch etwas, das versuche ich auch immer wieder zu erklären, auch in politischen Kontexten. Das ist ja nichts, was wir uns ausgesucht haben. Wir möchten gar keine Privatschule sein. Ja. So, das ist etwas, das hat das Land entschieden, dass Schulen, die anders pädagogisch arbeiten wollen, dass das in freier Trägerschaft sein muss und auch wie freie Trägerschaft organisiert ist. Wir sehen ja auch in anderen Bundesländern tatsächlich, dass es auch anders geht. Und wir sehen, oh, jetzt gerade jüngst vor 3 Wochen oder so ist mir das Herz aufgegangen, dass die Maria-Leo-Grundschule in Berlin den Schulpreis gewonnen hat. Und die haben ja eine starke Montessori-Anbindung, sag ich mal. Und das ist eine staatliche Schule. Ne? Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Prinzip Montessori tatsächlich wirklich öffnen und dass es auch staatlich wird, weil insbesondere glaube ich, dass es für Kinder, die so, wo so eine ganz diverse Gruppe einfach ist, das ist, wäre einfach das Konzept. Ja, man könnte wirklich alle mitnehmen, weil es muss nicht im Gleichschritt passieren und jeder kann mit seinen Stärken und Kompetenzen hier nach vorne gehen. Und aber das dieses politische Thema, dieses politische Fass machen wir nicht auf.
Einen Satz möchte ich gerne dazu noch abschließend vielleicht sagen. Du kannst als Gesellschaft, auch als Bildungsgesellschaft, die angewiesen ist, ne, wenn man dieses, ich finde es irgendwo pervers, aber wenn man menschliche Ressourcen, Human Resources, wenn man das Personal als Ressource betrachtet, wie es unsere Volkswirtschaft ja auch tut, man kann nicht einerseits Neurodiversität und Systemsprenger etc. alle immer zu Themen werden lassen und auch versuchen, denen Raum zu geben und sich als Gesellschaft auch versuchen, darauf einzustellen, sprachlich und sonst wie. Und dann aber das staatliche Schulsystem null in die Richtung weiterentwickeln. Das geht halt nicht. Und wenn man eine Wahrheit über Deutschland in unserer jetzigen Situation, in meiner Überzeugung, sagen kann, als ein Land ohne Gold und Erdöl und weiß ich nicht, im Überfluss, dann kann man einfach nur sagen, Deutschland wird zugrunde gehen, wenn wir uns nicht gemeinsam committen und zu sagen, wir müssen unsere Kinder anders behandeln, anders bilden, anders ermächtigen, durch die Welt zu gehen, als wir es bisher tun. Sonst haben wir gar keine Schnitte. Weder fürs Rentensystem noch für irgendwas.
Ich danke dir sehr, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist tatsächlich auch meine Überzeugung, dass wir da in einer echten Sackgasse uns befinden. Wie erlebst du als Vater unsere Schule und wie unterscheidet sich das vielleicht von dem, was du sonst so kennst?
Also da muss ich vielleicht kurz vorweg schieben, dass meine Nichte und mein Neffe sind Montessori-Schüler. Also wir haben schon familiären Kontakt mit der Montessori-Pädagogik gehabt und trotzdem auch nach den gläsernes Klassenzimmer und irgendwie angucken und quatschen und Terminen und so. Ich hätte mir nicht gedacht, dass in diesem Maße, also jetzt einmal für unsere Tochter, aber auch für andere Kinder, wo wir das auch so ein bisschen mitkriegen, die aus allen möglichen Gründen strugglen mit diesem Schritt ins Schulleben hinein, in dieses Korsett, dieses Alltags, in dieses Tageskorsett hinein, dass da so unglaublich viel und auch tolle Unterstützung da ist. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, ganz ehrlich. Also nach allen Geschichten auch nicht, weil es ja auch immer, das persönliche Erleben ist ja immer was anderes. Mhm. Und so ein Elterngespräch, wo dann die Klassenlehrerinnen einfach auf eine persönliche Situation mit eingehen und Vorschläge machen und mit irgendwelchen Tipps kommen und Buchempfehlungen und weiß ich nicht, auf so einer Ebene, wo du einfach merkst, da ist eine Professionalität dran, da ist aber auch eine persönliche Bindung aus irgendeinem Grund schon da und so eine emotionale, starke emotionale Linie und Verbindung, das flasht mich immer noch, finde ich total krass.
Ist natürlich schön, das zu hören.
Na, so ist es, so ist unser Erleben einfach. Ne? Ja, wir wissen, dass das alles nicht einfach ist für den Schulkontext. Mit diesen, ich bin ja selber so ein schrecklicher Helikoptervater, ne? Mit viel zu, also du hast irgendwie von wegen junger Papa, ne? Ich bin ja neuer, ne? Ich bin ja lange kein Junger. Und viel zu spät irgendwie Vater geworden, nur ein Kind, nicht irgendwie wie früher, 20 Stück, scheißegal, wenn irgendwas passiert, mein Gott, so schlimm natürlich nicht, aber früher war es ja mal ein bisschen anders. Wir drehen ja da am Rad, ne? wenn irgendwas Kleinigkeiten sind. Mhm. Das versuche ich natürlich irgendwie zu bearbeiten, aber ich weiß, dass das ein ganz schwieriges Klientel ist. Ich weiß das ja aus eigenem Erfahren. Mhm. Als ich in der Schule damals die Transformation versucht habe, habe ich mit den Eltern erstmal zusammengearbeitet und sobald es ging, habe ich nur noch mit den Kids geredet, ja. Weil Eltern sind einfach schwierig und ich auch. Und deswegen, mir ist schon klar, dass das kompliziert ist und trotzdem ist eben, auch nach diesen langen Tagen, ne? Und dann, die Leute meinen ja irgendwie, Lehrer arbeiten nicht viel, ja genau, und dann hast du nochmal 5 Elterngespräche, 3 Klassenkonferenzen und mein bester Freund ist auch Lehrer, ne? Also ich weiß das. Und das, und trotzdem ist da eben Professionalität, Geduld, aber Nähe und Verständnis. Mhm. Und dieses Verständnis, das ist eben dieses Schlüsselding, was man einfach braucht.
Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wie das dann für das Kind und auch für die Familie funktionieren kann, weil diese Partnerschaft da ist, ne? Also man versucht es gemeinsam hinzubekommen. Es geht eben nicht ohne die Eltern, aber es geht eben auch nicht ohne die Lehrkräfte und beide zusammen können.
Und alle anderen.
Und alle anderen auch, ja. Lehrkräfte haben immer auch einen Blick auf das Kind, dass die Eltern nicht haben hier an diesem Ort. Und für mich ist aber auch ganz, ganz wichtig, das stelle ich manchmal in Elterngesprächen fest, dass die Eltern auch Vertrauen haben müssen. Und wenn ich spüre, die Eltern haben eigentlich kein Vertrauen, dass die Lehrkräfte oder die Menschen, die hier arbeiten, sei es das Küchenpersonal oder der Hausmeister, dass sie nicht mit einer guten Intention auch auf ihr Kind gucken, dann wird es schwierig, dann ist es auch für das Kind schwierig. Ja. Und deswegen höre ich natürlich total gerne, dass ihr happy seid, dass ihr zufrieden seid, gleichwohl sie vielleicht gar nicht so smooth reingekommen ist hier.
Ja, und es ist natürlich auch so, dieses Vertrauen, du musst dich ja als Familiensystem auch öffnen. Also du musst ja auch dich nackig machen und klar machen, womit strugglest du als Familie? Und was sind dann die Herausforderungen und wo bemühst du dich auch? Mhm. Und wo ist es vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo man irgendwie hinkommen möchte? Und ja, nur so kann man ja auch eine Partnerschaft mit den Mitarbeiterinnen in der Schule irgendwie begründen. Und das ist natürlich für viele Eltern auch schwierig. Mhm. Gerade wenn man jetzt irgendwie über andere Sphären spricht, wo man unangenehmen Umgang mit Ämtern vielleicht gewohnt ist oder mit offiziellen Stellen oder so. Das ist oft nicht so leicht, sich dann auch zur Öffentlichkeit zu eigentlich ja nicht bekannten Menschen zu öffnen.
Absolut. Oder auch wenn man einfach nur sozusagen immer so eine Fassade aufrechterhalten muss und will, ja. Wenn man sich dafür entschieden hat, das zu tun, dann ist das schwierig. Mhm. Und das hat bestimmt auch was, die Frage mit den Gründen zu tun, warum ihr hier seid. Was würdest du sagen, welche Werte und welche Kompetenzen wünschst du dir, dass dein Kind aus der Schulzeit mitnimmt?
Auf die Gefahr hin, dass ich Antworten für andere Fragen eventuell vorwegnehmen könnte. Weil es ist einfach komplett deckungsgleich. Also meine Frau und ich, wir sehen das da auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr gleich, mit einigen Nuancen. Und deswegen kann ich natürlich da jetzt so richtig für mich nur sprechen. Aber was ich gerade schon gesagt habe, was wir als Gesellschaft brauchen, was wir als Gesellschaft eigentlich, wie wir Bildung anders sehen müssen, nämlich als Querschnittsthema und wie wir uns als Gesellschaft der neuen Generation anpassen müssen und den Bedarfen, die diese jungen Menschen erfüllen müssen bei ihrem Weg durch die Gesellschaft und durch ihr Leben. Wir müssen uns dem anpassen. Und diese Idee, wir haben ja ein Schulsystem oder ein Bildungssystem in Deutschland, das wurzelt ja in einer großen preußischen Tradition und da ging es darum, einen Jahrgang gleichmäßig zu ziehen, damit die nicht nur als Soldatin, aber eben auch in der Industrie eingesetzt werden konnten und daraus begründen sich ja auch die verschiedenen Abschlüsse mit Unteroffizier und so weiter. Das ist ja alles so eine Einteilung, die damals aus militärischen und auch Wirtschaftsgesichtspunkten logisch schien und Sinn machte. Ob es im Nachhinein so war, weiß ich gar nicht, muss man nochmal gesondert drüber nachdenken, aber jetzt macht sie auf jeden Fall keinen Sinn. Das ist klar. Und in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der gesamte Industrie- und Wirtschaftskonzepte wegbrechen und mal soeben eine Autoindustrie sich neu erfinden muss, mal soeben mit so einem Fingerschnippen es auf einmal wieder eine Rüstungsindustrie gibt, die Sponsoren für Fußballvereine sind und weithin akzeptiert sind und in der Gesellschaft wieder angekommen sind, auch ein anderes Thema, aber es ist so. Und die ganze erneuerbare Energieschiene, also es gibt so viele Bereiche, die neu sind. Ich komme aus dem Steinkohlegebiet ursprünglich, ne? Dann gibt es die Braunkohle. Es gibt alte Industrien, die brechen weg, es gibt neue Felder, die entstehen, es kommt gerade KI etc. etc. In so einer Zeit festzuhalten an einem Schulsystem, an einem Bildungssystem, wo es wirklich immer noch um Frontalunterricht geht, um repetitives Wissen geht, um bulimisches Lernen geht, auf Prüfungstermine hinausgeführt, jetzt mach dich mal fit, da ist die Prüfung und dann ist alles egal. Also das ist ja total lächerlich. Das heißt, du brauchst natürlich ganz andere Kompetenzen. Und das zu erkennen, ist einfach so offensichtlich, dass jeder, der irgendwie da ein Herz für hat und auch einen Kopf für hat und auch die Möglichkeiten hat, natürlich Auswege sucht. Hier gibt es keine Bildungspflicht, sondern eine Schulpflicht. Und das macht es noch mal schwieriger in Deutschland. Und wir sind nicht bekannt dafür, die agilste, flexibelste, am schnellsten auf weltwirtschaftliche oder weltpolitische Ereignisse reagierende Gesellschaft zu sein. Eher das Gegenteil. Und das macht es den Menschen unglaublich schwierig. Und deswegen heißt das einfach, was für Kompetenzen braucht man? Man muss lernen zu lernen, man muss lernen, sich selber zu motivieren, man muss Teamfähigkeit lernen, man muss Projektarbeit begreifen von den Bedarfen her, man sucht sich die eigenen Projekte, man sucht sich die eigenen Teams, man gestaltet seinen Tagesablauf, seinen Jahresplan mit, man gestaltet das Schulleben aktiv mit, man ist eingebunden in Entscheidungen. Das ist es. Genauso muss Schule sein. Und das ist der Grund, warum wir auch in dieser Schule sind, als Familie.
Danke. Ich frage meine Gäste immer, was ihr Lieblingsmaterial ist aus der Montessori-Welt, und weil es oft einfach auch was über die eigene Haltung so zum Lernen verrät. Jetzt bist du ja selber kein Montessori-Schüler. Und als Vater erlebst du aber Lernen so aus einer anderen Perspektive. Gibt es ein Material oder ein Montessori-Prinzip vielleicht oder etwas, ein Moment, der dich besonders fasziniert hat?
Ach, jetzt müsste ich eigentlich was aus dem Schulleben meiner Tochter nennen. Mir kommt aber die ganze Zeit was anderes in den Sinn. Also was mich eigentlich total hooked ist, sind diese Sinnesbildungsmaterialien. Da gibt es, wie heißt das, das geheimnisvolle Säckchen oder so, glaube ich, dieses mit diesen geometrischen Figuren drin und so. Aber ich habe ja meine Kochausbildung gemacht und da gibt es Sensorikkoffer und da macht man so eine Art Blindverkostung, man schnuppert halt dran und muss einordnen, was es ist und so. Und das gibt es ja auch in der Montessori-Welt und das finde ich so mega. Und genau dieses Ganze, also mein, nach diesem ganzen Studieren, war mein Einstieg in die Berufswelt ja eben diese Kombination von Geschmack und Geruch und Begreifen, was ist was, was wirkt wann, wie und welche Sachen halten auf einmal, aus welchen Gründen, wie lange nach, hallen nach im Geruch oder im Geschmackssinnsystem und was ähnelt sich überraschenderweise. Und das ist so eine weite Welt. Und wenn ich persönlich an meine Sinne denke und wie funktioniert welcher und wie träume ich oder was sind die Erinnerungen, womit verbinde ich eine Kindheitserinnerung oder so, dann ist für mich diese Geruchs-Geschmacks-Geschichte, die ich immer so als ein Konglomerat sehe, das ist für mich eine ganz zentrale, sonst wäre ich auch kein Koch geworden, das ist für mich ein ganz zentraler Bereich. Und ich finde es einfach großartig, dass das auch existiert in der Materialwelt von Montessori und auch eben einen tollen, wichtigen Raum hat. Und das finde ich klasse.
Genau, das ist so dieses Prinzip des Lernens, ne? Dass es nicht darum geht, etwas zu lesen und dann zu verstehen und dann weiß man es schon, sondern dass das Begreifen auch was mit Greifen zu tun hat Und deswegen liebe ich diesen rosa Turm. Das sind diese Kuben, die immer kleiner werden und die Kinderhauskinder tragen da so Kubus für Kubus dann auf ihren Teppich und bauen den dann quasi neu auf und dann bauen sie ihn wieder ab, um ihn dann im Regal wieder aufzubauen. Und durch dieses Tragen erfahren sie aber, also das hat irgendwie die sind anders schwer, so, dann haben die gleiche Seiten, gleich lange Seiten, da gibt es immer Ecken, wie fühlt sich das eigentlich an? Später lernen sie dann damit Volumen zu berechnen und solche Sachen. Und das kann man wirklich nur als Begreifen verstehen.
Ich finde das herrlich. Ja. Dieses Begreifen ist einfach, das alleine schon, es macht für mich so viel aus vom Lernen oder von Bildung, wie es sein sollte. Und genau dieses Beispiel, wenn es um Volumenberechnung geht zum Beispiel, da geht es ja ganz oft auch um Schätzen und um ein Gefühl für etwas haben. Und das ist ja, man kann einerseits da so mathematisch rangehen und erstmal, wie viel ist, ich messe mal nach und dann überschlage ich das. Ja. Oder du kannst es begriffen haben, ergriffen haben und dann hast du ein Gefühl dafür. Und das ziehe ich jederzeit vor. Das finde ich viel besser.
Du sagst häufig, dass Bildung eine Grundlage unserer Demokratie ist. Erzähl mal, was du damit meinst.
Ja, genau. Also, um noch mal einmal kurz zurückzukommen auf den Ursprung unseres Bildungssystems. Damals gab es ja auch noch ein andere demokratische Verfasstheit, wenn man die überhaupt schon so nennen möchte. Es war ja wirklich mehr ein Untertanenstaat und ein Gehorsamsstaat und ein Beamtenstaat. Der ist es ja auch noch immer. Aber die Gesellschaft ist eine andere und die Zeit ist eine andere. Und in einer Zeit, in der, ich will es wirklich die Krise der Demokratie nennen, weil das ist ein weltweites Thema in westlichen Demokratien. In so einer Zeit Bildungssysteme nicht anzupassen und nicht neu zu denken und mit einer Digitalisierungskompetenz, mit einer Social-Media-Kompetenz, mit einer Informationsverarbeitungskompetenz von Grund auf zu arbeiten und Hinterfragen zu einem Thema zu machen und eben nicht bulimisches Lernen, repetitives Wissen, hierarchische Strukturen. Der sagt mir das, also muss das richtig sein, also nehme ich das an, fertig. Damit kommst du heute keinen Schritt mehr weit in unserer Zeit. Du musst immer hinterfragen, wer gibt dir warum welche Informationen? Was hat der denn für ein Interesse? Follow the money, was ist da das Ziel dahinter? Wenn du das nicht kannst, dann wirst du nicht nur wirtschaftlich eingemacht und kommst nicht voran und kriegst nicht einen Job, der dir Spaß macht, womit du gerne dein Leben verbringst. Du wirst auch politisch eingemacht. Mhm. Und das erleben wir gerade. Und ich arbeite ja auf kommunalen und ich arbeite auf allen politischen Ebenen. Gerade auf der kommunalen Ebene, die ja so die demokratische Basis unseres Gemeinlebens ausmacht, da merkst du nicht nur, wie die Enttäuschung, die Wut und teilweise Hass auf Kommunalpolitikerinnen Ausmaße annimmt, die wirklich absolut unglaublich sind, sondern du merkst auch, wie sich die Menschen abwenden, auch schon von ihrer Base, von ihrer ursprünglichen Basis-Community. Also ich wohne in einem kleinen Dorf mit ein bisschen mehr als 1000 Menschen, ne? Und wenn ich dann gucke, wie die Wahlbeteiligung sinkt in den letzten Jahren, dann denkst du dir doch, okay, aber doch in dem Bereich nicht, wo es wirklich um die Dinge geht, die dich da vor Ort interessieren und die dieselben sind, die deinen Nachbarn interessieren, wo du teilweise gleiche Interessen haben musst. Aber wir sind in einer Zeit, in der die Menschen sich in so viele unterschiedliche Informationsbubbles aufteilen und ihre Informationen so stark gefiltert kriegen und kaum einer liest dieselben Dinge oder hört dieselben Dinge wie sein Nachbar. Mhm. Und die Realitäten sind andere dadurch, weil die Menschen die Kompetenz leider nicht haben in der Breite. Wirklich zu filtern, wirklich kritisch zu hinterfragen, wirklich kritisch drauf zu gucken. Und ganz ehrlich, ich habe das schon früher über die Schülerinnen der Schule, in der ich gearbeitet habe, gesagt, und das gilt für mich auch für Montessori-Schülerinnen, du erkennst die Schülerin im Straßen- oder im Stadtbild, wenn man aktuell politisch formulieren möchte. Ich finde da immer ganz interessant, ich habe immer so dieses schöne Beispiel, es fragt jemand nach einem Weg. Manchmal traut sich auch jemand Jüngeres, jemandem nach dem Weg zu fragen. Manchmal traut sich jemand Jüngeres, auch einen Polizisten, so eine Respektsperson, nach dem Weg zu fragen. Aber Montessori-Schüler kommt und erklärt dem Polizisten dann, nee, der andere Weg ist der bessere, wenn er gerade dem anderen dann den Weg erklärt. Und das ist einfach so ein anderes Umgehen mit Autoritäten. Keine Angst, eine Selbstwirksamkeit, ein gesettelt sein in seinem eigenen Ich. Und das ist das, was wir brauchen. Und nur dann können wir auch eine Sicherheit irgendwie uns verschaffen, durch diese Welt zu navigieren, durch diese Medienwelt zu navigieren.
Das sind im Grunde zwei Kompetenzen, die du da ansprichst. Das eine ist die Kompetenz im Außen, das zu realisieren, was ist hier fake, was ist echt. Und das andere ist die Kompetenz im Inneren, zu spüren, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und diese Bestätigung, die ganz viele Jugendliche jetzt im Außen suchen, und wir haben massive Probleme, was mentale Gesundheit in unserer Jugend angeht. Und wir haben alle sehr, sehr genaue Ideen davon, wo das herkommt.
Ja, ich habe vor 3 Wochen selber ein Podcast-Interview geführt mit Quentin Gärtner. Das ist der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. 7,5 Millionen Menschen vertritt der. Und die aktuelle Kampagne der Bundesschülerkonferenz ist eine für Mental Health. Und genau das ist notwendig. Ne?
Ja.
Und da gibt es einfach wieder mal, ne, seit Corona noch viel mehr Probleme, viel weniger Stellen, viel weniger Plätze für Beratung, für Unterstützung für junge Menschen. Die Krankenkassen sind auch nicht gerade sehr freigiebig da, muss man sagen. Bei anderen Bereichen, wo es um ältere Menschen geht, ist die Gesellschaft und auch die Systeme sind da viel eher geneigt zu sagen, da müssen wir unterstützen. Aber wenn es um unsere jüngere Generation geht, die ja noch nicht wählen kann meistens oder auch die nur so wenige sind, da merken wir gesellschaftlich, dass wir echt eine alternde Gesellschaft sind, dass wir eine Volkswirtschaft sind, die ihr eigentliches Kapital nicht wirklich erkannt hat.
Wäre es jetzt verlockend, da weiter zu sprechen drüber, weil es auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Ich habe ja zu Anfang des Schuljahres unsere Lerncoachin eingestellt. Die Stelle hatten wir vorher gar nicht. Ich habe einfach gesehen, dass wir mehr Unterstützung brauchen. Wir brauchen einen ganzheitlichen Blick auf das Lernen und nochmal eine individuelle Unterstützung für die Lernenden, aber auch für die Lehrenden manchmal als einfach Fallberatung, als selbst auch nochmal in ein Coaching zu gehen, in Situationen und einfach zu gucken, was braucht es, damit der Schüler, die Schülerin besser lernen kann. Und da ist sie ein Segen für das Haus und und natürlich eine tolle Unterstützung in allen Stufen.
Ja.
Und wir haben tatsächlich seit diesem Schuljahr auch neu in der Oberstufe einen Wahlpflichtkurs für die Elva, der mentale Gesundheit heißt. Und da geht es speziell darum, was brauche ich, was fühle ich, wie fühle ich was, wie fühlt es sich an in meinem Körper und natürlich geht es auch in Richtung Abiturvorbereitung. Wie gehe ich um mit dem Stress? Wie merke ich, dass ich im Stress bin? Was brauche ich dann? Diese Themen, ja, ist ein Riesenfeld. Aber kommen wir nochmal zurück zum Bildungssystem. Ich spüre, da ist einfach sehr viel Interesse bei dir und sehr viel Wissen auch. Das, was sehr stark föderal bei uns organisiert ist und wo man, wenn man ganz sachlich drauf guckt, wo man auch denken könnte, naja, da ist ja auch irgendwie eine Vielfalt, die dadurch gefördert werden kann, weil es eben föderal ist. Das scheint aber doch eher so ein Bremsklotz zu sein, wie es sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten darstellt. Wie würdest du Schule oder das System reformieren oder neu denken?
Ich bin der Überzeugung, dass nicht der Föderalismus bei uns das Problem ist. Und genauso, ich finde das immer ein gutes Beispiel, genauso war die Wiedervereinigung nicht das Problem. Die ist eigentlich eine Chance gewesen. Ob wir sie so richtig genutzt haben, das ist eher das Problem, also die Antwort darauf. Und ob wir das aus dem Föderalismus machen, speziell was das Bildungssystem oder die Bildungssysteme betreffen, das ist auch da wieder das Problem in meinen Augen. Ich glaube, ein föderal angelegtes Bildungssystem über viele verschiedene Bundesländer, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man auch mal als Vorreiter irgendwas Neues testen kann und dann immer die Möglichkeit hat zu sagen, okay, war falsch, rudern wir wieder zurück oder war super, wollt ihr nicht auch und andere übernehmen das, ist eigentlich toll, weil du hast immer die Möglichkeit, viele, viele Testlabore zu haben, die du gleichzeitig nutzen kannst. Mal sind es kleinere Bundesländer, mal sind es größere Testlabore, ist eigentlich super, ne? Städtisch geprägtere, ländlich geprägtere, kannst verschiedene Theorien ausprobieren, verschiedene Systeme, ist eigentlich toll, grundsätzlich. Aber wir haben in Deutschland ein anderes und tieferes Problem, dass das verhindert in meinen Augen. Ich habe vorhin schon mal Beamtenstaat gesagt, das hat nichts zu tun damit, dass ich irgendwas gegen die Menschen hätte. Wie gesagt, mein bester Freund ist auch Lehrer und auch Verbeamteter. Das hat gar nichts damit zu tun. Aber die Systematik, in der diese Menschen gezwungen sind, ihren Beruf zu leben, die ist nicht nur ineffizient und sehr bürokratisch, langsam, schwerfällig etc. Die ist auch ungesund, Thema Mental Health für die Schülerinnen, aber auch für die Menschen selber, die den Beruf ausüben. Weil die Mental Health Problematik ist ja bei den Lehrkräften genau so ein Ding. Wenn man mal überlegt, was man da für gesundheitliche Probleme hat und für Ausfalltage und für einfach irgendwann eine Zeit so und so lang kannst du und dann bist du durch. Und dann kannst du aber auch deine Pension nicht mehr genießen, weil dann bist du einfach Matsche im Kopf. Also irgendwann ist vorbei, weil ja alles draufgeworfen wird an Verantwortung, an Aufgaben etc., was gesellschaftlich an anderen Stellen nicht gelöst wird, nicht unterstützt wird, landet ja dann alles in dem Bildungssystem. Und deswegen haben wir in Deutschland ganz anderes Problem. Wir sind nicht reformfähig. Deutschland ist lange über den Punkt hinaus, an dem man noch sagen könnte, da sind diese fünf Schräubchen, da drehen wir in diese richtigen Richtungen dran und dann läuft's wieder. Mhm. Vergiss es. Mhm. Vergiss es. Du kriegst auch PISA nicht so einfach hin. Du kriegst die Deutschkompetenzen nicht hin. Migration ist dieses lächerliche Stellvertreterthema, ist überhaupt nur ein Thema, weil unser Bildungssystem so im Arsch ist. Und deswegen kann sich da draufsetzen, wer will, und das zu einem Thema machen, was alles andere zur Seite schiebt und wieder die Möglichkeit nimmt, an den wirklichen Themen zu arbeiten. Und es ist alles begründet in unserer Reformunfähigkeit. Ich habe sehr viel Kontakt gehabt in den letzten Jahren mit unserem Kultusministerium. Und ich kenne auch unsere Kultusministerin. Und ich halte auch eine Menge von der. Ich finde die auf vielen Ebenen eine tolle, engagierte Frau, die auch vieles versteht. Aber dieses Ministerium, was sie gezwungen ist zu führen, ist selber reformunfähig in meinen Augen. Sie müsste ganz anders freie Hand haben. Ganz ehrlich, der Verwaltungswasserkopf in der Bürokratie, die dazu da ist, das Leben der Lehrkräfte zu erleichtern, die erschwert es faktisch nur oder fast nur. Also die Bereiche, wo man wirklich sagt, ey, das habt ihr jetzt super, das kam aus dem Ministerium, aus dem LSB oder sonstigen Strukturen und das macht das Leben vor Ort leichter, das macht Bildung besser, für beide Seiten, für Lehrende und Lernende. Das kannst du deine Hand abzählen. Und diese Vorschriftenregelung, diese Vorschriftenwut, das ist Ausfluss des deutschen Systems und der deutschen Reformunfähigkeit. Und das ist nicht nur ein Bildungsthema, aber es ist gerade auch ein Bildungsthema.
Dann lass mal an Lösungen denken. Was ist die Lösung?
Lösung? Man könnte auf lustige Sachen zurückgreifen. Man könnte sagen, wie sah eigentlich unser Land vor, weiß ich nicht, 500 Jahren aus oder vor 1000? Man könnte überlegen, diese Pfalzen, die es mal gab. Wenn so ein Karl oder irgendwelche anderen Kaiser oder Könige durch die Gegend gereist sind, warum haben sie das gemacht? Die haben das nicht nur gemacht, weil es keine Briefe gab oder da gab es ja sogar irgendwann schon Briefe, aber keine Internet gab oder sonst was. Die haben das gemacht, um die Bedarfe der Menschen vor Ort aufzunehmen. Einerseits und andererseits den Menschen das Gefühl zu geben, da ist jemand, der nimmt deine Bedarfe auf. Und wenn man das System sich nimmt und sagt, eine Kultusministerin könnte jemand sein, der nicht in einem Ministerium sitzt, da muss er erstmal durch 10 andere Etagen, um da hinzukommen und da kriegst du sowieso nie einen Platz, nur einen Termin. Und da musst du vorher Gespräche führen mit Leuten, die nie, im schlechtesten Falle, nie selber unterrichtet haben, aber irgendwelche theoretischen Konzepte geschrieben haben. Das kann man so machen, ja. Und man kann auch 10.000 Leute anstellen und deren Pensionen zahlen und das Bildungsbudget dafür raushauen. Kann man tun. Man kann aber auch sagen, man macht ein Reisekönigtum, Reisekönigintum. Die Kultusministerin hat gar kein eigenes Büro, sondern besucht einfach jeden Tag eine neue Schule, sitzt da im Lehrerzimmer, sitzt da wie Stefan Rupana unter den Kindern zusammen, arbeitet da. Und wenn es dann von der Decke tropft oder eine Wand droht umzufallen, dann kriegt die das mit, sagt ihrem Mitarbeiter, ach guck mal, da ist ein Problem, ne? Löst das mal. Dann ist sein Auftrag, dieses Problem zu lösen. Am nächsten Tag eine andere Schule und so weiter. So könnte ich mir vorstellen, kann man arbeiten, wenn man tausende von verschiedenen Systemen gleichzeitig übersehen muss, deren Bedarfe sehen muss etc. Natürlich wäre es effizienter, wenn man dann einen Mitarbeiterstab von 5 Leuten hätte und schickt die auch gleichzeitig mit ruhig, damit es nicht 10 Jahre dauert, bis du alle Schule gesehen hast. Aber die Grundidee, um die geht es mir dabei. Raus, angucken, ändern, tun. Und nicht, wir brauchen noch ein Konzept. Das muss aber für alle Schulen dann gelten. aber ist so in Deutschland. Ach so, Janni, dann brauchen wir noch 5 Jahre. Wir können noch mal eine Pilotstudie machen, 10 Jahre lang. Kannst du alles vergessen, alles wegschmeißen, Wasserkopf weg. Leute, die nicht wollen, in den Keller zum Abheben, Heften und Stempeln schicken. Und dann musst du neue Leute einstellen.
Und das ist, wenn ich das so im Kleinen denke, im Grunde, wir sind ja in so einer Schultransformation seit gut 1,5 Jahren und da gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, ja, aber wir müssen doch jetzt hier erstmal ein Konzept machen und dann müssen wir das nochmal vordenken, ausarbeiten und dann erst in 2-3 Jahren können wir dann anfangen. Und so funktioniert aber das Leben nicht im Jahr 2025. Und so ist es so, dass wir mit ganz vielen kleinen iterativen Schleifen immer wieder Dinge verändern, feststellen, funktioniert, super, machen wir weiter. Oder funktioniert nicht, was müssen wir verändern? Und wieder was verändern, so in kleinen Schritten. Und damit haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, man hat damit sehr gute Erfahrungen, weil das ein agiles Managementsystem ist. Genau. Und so funktioniert auch Wandel und Transformation und auch vor allem Querschnittsthemen und ein ganzheitlicher Ansatz. Aber dazu braucht man eine Fehlerkultur. Das heißt, dazu brauchst du eine Möglichkeit zu sagen, guck mal, das Ding war nicht so dolle. Wie wäre es jetzt damit? Machen wir das. Aber wenn du natürlich eine Beamtenstruktur hast, eine staatliche Struktur hast, die sagt, da haben sie das unterschrieben, das geht nicht, da müssen sie es mal, aber hier so nicht. Dann haben die natürlich alle Schiss, irgendwas zu unterschreiben und machen es deswegen nicht. Deswegen brauchen sie mich ja überhaupt nur als Berater für Ausschreibungen, weil sie nicht die Ermächtigung und die Selbstwirksamkeit bekommen aus dem System zu sagen, ich probiere mal aus. Eigentlich müsste das genau, der müsste der Fall sein. Dann kriegst du bessere Ausschreibungen hin, dann kriegst du aber auch besseres Bildungssystem hin, weil du Sachen ausprobieren kannst und weil du den Föderalismus nutzen kannst, um Dinge zu testen. So wird es aber nichts draus.
Und müsste das sozusagen die Schule der Zukunft, müsste das eine Schule sein, die eine agile Organisation ist, die auch sich selbst managt?
Ja, das ist ein zweischneidiges Thema. Wir haben ja dieses, der Schulleiter ist König-System, das haben wir ja jetzt. Das ist halt innerhalb des Systems leider auch Kacke.
Also richtig König ist er ja nicht, ne? Also der hat schon sehr, sehr viele Vorschriften, sehr wenig Budget, kann sehr wenig selbst entscheiden, glaube ich.
Er könnte Schwerpunkte setzen, wenn er um die Bedarfe wüsste und nicht mit Bürokratie beschäftigt wäre in seinem Büro, sondern selber auch an der Ebene wäre. Deswegen Stefan Rupaner, genau so. also wüsste, was an der Basis los ist. So wie die Kultusministerin müsste es der Schulleiter auch. Aber die sind halt alle zu geballert mit ihrem ganzen Schriftkram und mit unsinnigen Terminen, dass sie dazu nicht kommen. Das ist schwierig. Ich würde aber auch nicht sagen, also dieser ganze Ansatz ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, das funktioniert nicht als Systemlösung. Für eine Schule, dann auch noch Ersatzschule, ja. Aber als Systemlösung funktioniert es nicht, weil wir gesellschaftlich, strukturell das nicht annehmen. Ne? Eben Themen wie Fehlerkultur, wie Hierarchien und so weiter. Ich habe tatsächlich, ich muss das einmal sagen, obwohl es niemand ist, der mir jetzt in vielen überhaupt Positionen nahe ist, aber ich habe tatsächlich letztens einen Podcast gehört, in dem Ulf Poschardt was gesagt hat. Und das fand ich interessant. Und der hat vorgeschlagen, dass der Bundespräsident, die Bundespräsidentin die erste Lehrerin im Staate sein soll. Und das ganze Bellevue-Ding wird nicht abgerissen, aber da finden einfach keine Bankette statt und Schnittchen für die Reichen und Schönen und nochmal eine Medaille für XY und weiß ich nicht. Weg damit mit dem ganzen Kram. Ich hatte mal irgendwann die Idee, die Bundespräsidenten doch zu wählen aus Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und deren einziger Sinn wäre, fürs Ehrenamt irgendwie da zu sein, was wir zum Teil schon machen. Aber sein Vorschlag war, wir bauen da die beste Schule der Welt. Wir bauen da eine richtig fette Schule. Wir nehmen die besten und die willigsten Lehrkräfte des ganzen Landes, die stecken wir dahin und parallel nehmen wir die größten Problemfälle des ganzen Landes und die stecken wir auch dahin. Und dann schmeißen wir da richtig Kompetenz drauf und wir machen da vor allem kommunikativ richtig große Show. Und Deutschland wird wieder Bildungsnation, ist der Take. Und das finde ich total spannend. Und ich glaube, das brauchst du, um so ein Umdenken im Land hinzukriegen. Und ich glaube, ohne dieses Umdenken innerhalb der Gesellschaft, damit die Leute auf der Straße, wenn du irgendwen auf der Straße ansprichst, was hältst du vom Bildungssystem? Musst du ja sagen, oh, ist ein Querschnittsthema, das muss überall implementiert sein, ganz wichtig und das ist unsere Zukunft und das muss jeder wissen, das muss jeder sofort sagen. Und nicht, oh, ich bin noch 80, ich habe damit nichts zu tun. Das sind die Antworten jetzt in meinen Augen. Also das muss ein Thema sein. Und sowas wäre dafür zum Beispiel eine gute Idee, um einfach mal einen richtigen Ruck, frei nach Bundespräsident Herzog, wieder durchs Land zu bringen. Aber den brauchst du. Wenn du den nicht hinkriegst, dann kannst du auch so eine Veränderung nicht.
Ich habe ganz viele Bilder im Kopf, wie das aussehen könnte, diese Schule. Könnte ich anfangen.
Ja.
Wenn wir nochmal auf Demokratie in Schule gucken, weil wir wissen, dass Demokratie ein Riesenthema ist in der Gesellschaft und wir alle drum bangen, muss es uns ja ein besonderes Anliegen sein, Demokratie auch in Schule groß zu machen, stark zu machen, SchülerInnen auch zu befähigen, in demokratische Prozesse zu gehen. Was sind Beteiligungsformen, abgesehen des Schülerrates, wo du dir vorstellen könntest, wie könnte pragmatisch, praktisch etwas aussehen, dass SchülerInnen noch stärker in Beteiligungsform kommen?
Oh, da gibt es auch 1000 Möglichkeiten.
Sag mal 3.
Also ich muss erst mal sagen, dieses Mentorenkonzept ist schon mal mega, dass es hier gibt. Das ist schon mal ein ganz großartiger Ansatz. Überhaupt die ganze Jül-Thematik, dass man also mehrere Jahrgänge zusammenpackt und dann auch durchläuft und verschiedene soziale Rollen durchläuft. Ne? Erstmal, ich komme an, jemand nimmt mich an die Hand, dann ich bin etabliert, dann ich nehme jemand anders an die Hand, dann kommst du wieder weiter und bist erstmal wieder neu. Und das ist eigentlich schon genau eine der wichtigsten Ansätze, glaube ich, die man auch für verschiedene soziale Rollen innerhalb der demokratischen Systeme, die man da durchlaufen kann, um wirklich was mitzunehmen. Das finde ich schon mal super. Aber da gibt es natürlich eine ganze Menge mehr. Ne? Und Schülerrat hast du angesprochen, ja, ist total wichtig. Aber das ist natürlich immer auch die Frage, welche echten Kompetenzen hat er denn überhaupt? Mhm. Weil die meisten, also ich kenne mittlerweile einige Schulen und die meisten Schulsysteme dort, da ist das mehr so ein Feigenblatt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Mhm. Und es ist natürlich auch verständlich, weil Schule als System kann ja nur funktionieren, wenn die, wir haben ja vorhin gehört, was von Ministeriumsseite, EZ-Verwaltungsseite, andere Ansprüche noch kommt, aber wenn dann auch noch von der Konsumenten- oder von der Kundenseite oder wie man es nennt, von der Familienseite, wenn dann auch noch endlose Bedarfe und Mitsprachewünsche mit reinkommen, wird es irgendwann schwierig. Deswegen finde ich immer interessant zu sagen, okay, das sind die Mitsprachemöglichkeiten von den Familien. Mhm. Da ändern wir mal gar nichts dran. Die lassen wir so, um Schule nicht schwieriger zu machen für die Lehrkräfte und für die Mitarbeiterinnen. Aber wir gucken uns mal an, wer aus den Familien hat denn eigentlich welche Mitsprachemöglichkeiten? Und vielleicht nehmen wir ein bisschen was von den Eltern und ein bisschen zu den Schülerinnen. Zumindest ab einem gewissen Alter. Und das ist halt so eine Möglichkeit, ohne das System als solches zu schwächen. Einfach zu sagen, wir gucken, wer ist denn da wirklich die Person, um die es geht, speziell in einem gewissen Alter. Und da ändern wir da mal ordentlich was. Und das finde ich immer ganz spannend. Also gucken, was ist da und wie kann man so leise shiften, als irgendwie eine große Revolution, und dann wird es alles wieder ganz, ganz schwierig. Und das andere Thema, was mich natürlich auch immer ganz stark beschäftigt, gerade jetzt in unserer Zeit, ist das Thema Jugendwahl zum Beispiel. Mhm. Ich kenne einige Beispiele, wo die letzte Jugendwahl nicht so dolle gelaufen ist, in der Meinung von Schulleitungen, Lehrenden etc. Und dann wird es einfach nicht thematisiert. Dann wird es einfach noch nicht mal veröffentlicht. Manchmal wird es veröffentlicht, aber nicht groß thematisiert. Mhm. Aber wo wird es zum Thema gemacht? Also du siehst, also komplett wertfrei, ne? Aber du siehst, da ist irgendeine Wahl gelaufen und die ist so ganz anders, als du dir das vorgestellt hast, als Schulleitung, als Geschäftsführung, als Lehrkörper. Und du denkst dir, für mich ist das ein Problem. So, finde ich nicht gut. Klar, es gibt den Beutelsbacher Konsens und Neutralitätsprinzip und so weiter. Aber es gibt ja auch die Pflicht, die Menschen zu bilden. Mhm. Und wenn du das noch nicht mal thematisierst und vielleicht eine große Veranstaltung in der Aula dazu machst und sagst, was sind denn für Themen interessant? Und aus welchen Gründen könnte man denn welche Partei wählen? Oder wie funktioniert denn Wahl-O-Mat? Mhm. Was sind denn die Fragen? Was sind die großen Themen? Was sind die großen Probleme? Dann kommst du nie an den Punkt, wo du die Menschen wieder so weit ermächtigst zu sagen, das sind die Lösungen für die möglichen Probleme, um die es gehen sollte. Und das sind nicht die einfachen Stellvertreterdiskussionen oder die einfachen vorgeschobenen Lösungen, die Bauernfängerargumente etc., denen man auf den Leim gehen kann und weswegen unsere Gesellschaft auseinandergeht. Und diese Polarisierung, die wir erleben, die darf nicht in der Schule auch stattfinden. Im Gegenteil, da muss die Schule ein Raum sein, der da entgegengeht. Und das geht eben nur über Beteiligungsformate, über echte demokratische Prozesse. Und ob es jetzt alles nur Delegierten und oder Stellvertreter oder parlamentarische in dem Sinne Prozesse sind oder auch mal basisdemokratische oder die Rätedemokratie nochmal Thema wird oder wenn man Konsens und Konsens nochmal zum Thema macht. Also wenn man wirklich mal durchgeht, was gibt's denn, aber was ist denn alles eigentlich Demokratie und was ist alles Beteiligung, was gibt's für Systeme, dann kommst du in ganz interessante Grundlagendebatten und dann findest du vielleicht auch für einen Bereich eine Lösung, für einen anderen eine ganz andere. Und diese Schnittstellen und diese Herausforderung, das miteinander zu verbinden, das gibt vielleicht Lösungen für unsere Gesellschaft. Mhm. Und ich glaube, das muss Schule leisten. Und nicht nur eben über Beteiligungsprozesse innerhalb von Schulentscheidungen, sondern eben auch gleichzeitig immer mit diesem Bildungsansatz. Wohin will man die jungen Menschen eigentlich, wohin will man die ermächtigen? Ja. Was sollen die alles können danach? Mhm. Ich finde, Quentin Gärtner ist ein tolles Beispiel, weil der sitzt hier gegenüber, ist gerade erwachsen und du denkst dir, ja, der rockt den Bundestag, der soll da sitzen. Mhm. Verdammt, ich würde noch zum Kanzler wählen, aber so viele andere eben nicht. Mhm. Aber dafür müssen Menschen ermächtigt werden dazu. Ja.
Ich war tatsächlich ganz stolz letztes Jahr, dass wir es geschafft haben, in allen Stufen, in jeder Stufe zu wählen und das Thema Wahlen auch zu behandeln und Selbst bei den Kleinsten habe ich Plakate gesehen mit Kandidatenfotos und plötzlich waren die wirklich die Erstklässler, die Jüngsten und Zweitklässler dabei, die Parteienkürzel ganz neu zu erfinden. fand ich ganz, ganz wunderbar, dass, dass so viel sich beschäftigt wurde hier damit. Und wir haben, glaube ich, auch tatsächlich die Ergebnisse geteilt.
Aber gibt es auch Erstklässler, die gewählt wurden? Oder die wurden ja gewählt innerhalb ihrer Klassen, ne? Also die sind ja dann immer 1 bis 3.
Im Schülerrat meinst du?
Ja,
genau. Nee, die Erstklässler sind noch nicht im Schülerrat. Ich glaube, es geht ab der 3. Klasse los, dem 3. Jahrgang.
Das hat mich meine Tochter gefragt.
Dass sie gewählt werden.
Die hat mich nämlich gefragt, warum können denn nicht die aus der 1. Klasse
Total
auch gewählt
gute
werden?
Frage.
Da habe ich gesagt, weil die sind ja zusammen mit den anderen in der Klasse und dann hat die Klasse ja schon Vertreter. Dann hat sie gesagt, ja, aber ja nicht alle. Das sind ja unterschiedliche Gruppen in einer Klasse. Ja, genau. Habe ich gesagt, stimmt, aber was ist schon alles perfekt? Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist ein Mentorensystem auch für Erst- und Zweitklässlerinnen, die eben auch in der SV aktiv sein könnten und dann auch jemand an die Hand kriegen könnten. Vielleicht ist das auch noch eine Erweiterung dieses Beteiligungssystems. Ja, fand sie dann gut.
Finde ich eine total schöne Idee, genau. Der Schülerrat hat sich auch im letzten Jahr wirklich unglaublich toll neu aufgestellt, hat jetzt Untergruppen gebildet, nochmal spezielle Arbeitspakete verteilt, möchte da auch nachhaltig die Strukturen besser aufstellen. Also die machen wirklich, wirklich einen tollen Job, die Schülersprecher und der gesamte Schülerrat. Und das Besondere bei uns ist ja, dass der Schülerrat dann quasi aus allen Jahrgängen irgendwie zusammenkommt und das dann schon für die ganz, ganz Kleinen eine spezielle Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Aber auch da gibt es bestimmt Ideen, wie man sie gut einbringen kann.
Ja, mit denen wollte ich mich auch nochmal treffen. Da freue ich mich ja schon drauf.
Finde ich schön. Zum Thema Ernährung oder allgemein?
Ja, genau.
Ja. Ja. Du hast dich einfach so lange Zeit für nachhaltige Ernährung eingesetzt und das auch sehr stark ja gekoppelt mit diesem Thema Bildung, ja. Ernährung und Bildung. Welche Verbindung siehst du da insbesondere und sollte das Teil des Curriculums werden?
Unbedingt. Also das ist für mich gar keine Frage. Also die einzige Frage ist eigentlich, braucht es in der jeweiligen Situation braucht es Ganztagsbetreuung. Wenn die Antwort da ja ist, dann gibt es nochmal eine ganz andere Notwendigkeit dazu, Vernetzung auch eben von der Schulverpflegung mit Ernährungsbildung oder Ernährungskompetenzvermittlung. Aber grundsätzlich brauchst du die auch trotzdem in jeder Schule, die auch nur bis 11 oder 12 geht. Es ist gar keine Frage für mich. Wie überhaupt das Curriculum der Zukunft ja ein ganz anderes sein müsste. Also da müssen einfach Kompetenzen rein, die Menschen brauchen und nicht irgendein Kack, den niemand braucht. Und wenn ich an meine Erweckungsmomente denke, die ich, was Ernährungsthemen hatte, dann war das mit 3, 4, 5 Jahren in der Küche von meiner Oma und dann Oma. Und das sind... Man sagt ja nicht umsonst hier, Studiezeit, WG-Partys und so weiter, wo sind die Partys? In der Küche sind die guten Partys. Und was läuft gut, wenn man zusammen kocht? So circa alle 2 Wochen machen wir Pizza zu Hause. Mache ich mit meiner Tochter zusammen Pizza. Die schmeckt am besten, wenn sie die mitmacht. Ja. Die hat mit ihren Händen die beste Knetstärke. da ist viel besser, als wenn ich die alleine mache.
Ja.
Aber gemeinsam essen ist... Und noch besser gemeinsam kochen und zubereiten und präsentieren und wegräumen und spülen. Und also das komplette Ding, das geht ja zurück auf die Menschwerdung. Also wann sind Menschen zu richtigen Menschen geworden, als sie das Feuer hatten und als sie zusammen am Feuer saßen und gekocht haben? Die ganze Kultur war vorher nicht wirklich entwickelt und Austausch und Kommunikation auch nicht. Und der Daumeneinsatz war dann auch erst wirklich klar und die Zunge kam dann auch zum richtigen Einsatz. Also was macht Menschen aus? Menschen macht aus, zusammen in der Gruppe zu sitzen, Nahrung einzunehmen, dabei sich auszutauschen. Und wenn du das nicht erkennst, dass darum Bildung gebaut werden muss, dann bist du in einem Ministerium wahrscheinlich angestellt und eben nicht vor Ort in der Schule.
Wir haben seit letztem Halbjahr, glaube ich, die FTA, fächerübergreifende Themenarbeit, wo die Schüler hier der Viert-, Fünft- und Sechst der Grundstufe 2 sich einwählen können, eine FTA ist, ist dich schlau und gesund. Und die ist entstanden, weil Schüler gefragt haben, oh, ich habe festgestellt, wenn ich das und das esse, dann habe ich richtig, so ein schweres Gefühl im Bauch oder ich kann mich gar nicht konzentrieren. Und dann haben die Lehrer gefragt, was hast du denn gegessen? Und darüber ist man so ins Gespräch gekommen, über Nahrung. Und jetzt haben wir eine ganz tolle Kollegin, die das mit den Kindern bearbeitet und die also gemeinsam mit ihnen Sachen kocht, manchmal nur schneidet, manchmal also an verschiedenste Sachen vorbereitet und die dürfen dann auch von allen mal probiert werden. Die werden dann auch gemeinsam gegessen. Da muss ich gerade dran denken, als du das erzählt hast.
Das ist einfach toll. Ja. Und das Spannende ist ja auch, jeder ist ja anders. Ja. Und auch dabei. Und ich habe wirklich, letzte Woche war das, ich glaube, weiß nicht mehr, Dienstag oder was, da habe ich einen ganz schlimmen Tag gehabt. Und ich habe wirklich den Fehler gemacht. Ich musste viele Telefonate führen und so. Und ich bin zu Hause nicht weggekommen. Und dann habe ich gedacht, na gut, nehme ich es jetzt nicht mit im Henkelmann. Ich esse jetzt hier, da ist noch was über. Ich mache mir irgendwie nochmal Nudeln warm mit irgendwas. Und habe dann wirklich so richtig fett Mittag gegessen zu Hause. Und bin dann erst los. Und der Tag war für mich die Hölle. Ich funktioniere so einfach nicht. Ich brauche so einen Liter grünen Smoothie oder einen Gemüsesaft oder irgendwie so und eine Kleinigkeit, nimm einen Apfel mit und dann gehe ich durch den Tag und dann kann ich arbeiten und kann ich mich fokussieren. Und dann kann ich mich auch bewegen und dann kann ich mich auch anstrengen, mich im Kopf und denken. Und dann irgendwann kommt so diese Ruhephase und dann wird es gemütlich und dann kommt auch die größere Nahrungsaufnahmephase. Das so funktioniert gut, aber da habe ich überhaupt nicht funktioniert. Das ist einfach individuell unterschiedlich.
Ja. Ja. Und so versuchen wir auch das Thema, also wir haben ja sowieso schon bevor es Ganztagsschulen gab, waren wir ja auch im Grundschulbereich schon immer bis 14 Uhr. Das heißt, wir haben immer hier zusammen Mittag gegessen auch. Und wir stellen jetzt auch fest, dass es, wie wichtig es ist, dass die Kinder auch in Teilen die Möglichkeit haben, hier morgens zu essen. Manche schaffen es zu Hause nicht, andere haben vielleicht auch gar nicht die Ruhe zu Hause und wieder andere haben gegessen und kommen hierher und brauchen unbedingt Bewegung, weil sie aus Celle mit dem Auto gebracht wurden und aber so einen großen Bewegungsdrang haben. Also Kinder kommen ganz unterschiedlich in die Schule und wir haben so eine Gleitzeit, wo sie hier ankommen und dann in der GS2 so in unterschiedliche Angebote gehen können. Und da stellen wir eben auch fest, dass es für manche Kinder ganz wichtig, dass sie mit ihrer Freundin, mit ihrem Kumpel, mit ihrer Gang einfach erstmal nach oben in die Mensa gehen und erstmal frühstücken. Mhm. Und dann startet für sie so das Lernen. Das ist ganz spannend.
Und das ist natürlich, wenn man Schule begreift als Lebensraum und diesen Bildungsraum eben ganzheitlich betrachtet und wenn ja auch Projektideen in Gesprächen gemeinsam entstehen und Teams sich bilden, dann ist diese alte Denke, das ist ja Pause, da passiert ja nichts Produktives, die ist natürlich für den Arsch. Mhm. Ne? Also auch eine gemeinsame Essenszeit, morgens, mittags, Pausenzeit, das ist gemeinsames Schulerleben und Schulleben und kann auch enorm produktiv sein.
Ja, und ich möchte dir mal danken, denn durch deinen Hinweis haben wir jetzt ja auch eine große Veränderung in unserer Mensa in der Mittagszeit bewirkt. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich gewünscht, dass wir wirklich stufenübergreifend ab der ersten Stufe dort essen. Das machen wir jetzt auch. Vorher waren die GS1 Kinder haben woanders gegessen. Jetzt essen alle oben. Und wir haben mit Delicat jetzt jemanden, die einfach unglaublich so ticken wie wir auch, wo es immer darum geht, dass alle satt werden. Ich selber esse dort fast täglich, so wie auch unsere Schulleitung, so wie auch verschiedene andere Lehrkräfte mittlerweile. Und wir erleben da nur gute Laune. Wir kommen an und die lachen und es gibt irgendwie immer ein nettes Wort auch für die Schüler. Mhm. Es wird mal ein Witz gemacht. Ich merke einfach, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben mittlerweile in der Zeit, in der die Mittelstufe da zum Essen geht, um 12.35 Uhr haben die Mittagszeit. Das ist bumsvoll.
So, ja, das ist voll. Ihr Problem. Das
und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir noch Sitzgelegenheiten ran schaffen.
Das ist das Problem, weil es kommen dann immer so viel mehr Leute, die dann sagen, ich probiere es einmal aus, oh, ich will doch immer essen. Und dann platzt dieses ganze Konzept aus allen Nähten, ja. Dann muss immer wieder nachgesteuert werden.
Aber es ist toll. Ist immer also wir haben Problem. Schon ein neues Besteck und neue Teller und so ja, kaufen genau. müssen, weil wir da...
Kommst mit dem Spülen nicht nach. Und so. Ja, das ist so. Aber ja. Das spricht natürlich nur fürs Konzept und das ist tatsächlich so... Und da fällt mir ein, hier Steve Jobs hat mal gesagt, dass er von der Erfahrung der Kunden ausgeht mit dem Produkt. Mhm. Und dann geht dieses Reverse Engineering los und du landest dann am Ende bei dem Zwang, eine technische Neuentwicklung zu machen. Mhm. Und nicht umgekehrt. Also du entwickelst nicht irgendwas, denkst du dann, wie kann ich es irgendwie benutzen, sondern im Gegenteil. Und ja. Genau so geht es da auch. Also Delicat sieht den Bedarf.
Genau, das sehe ich auch bei Lika ganz stark. Ja. Die guckt immer, was geht nicht und ist auch überhaupt nicht, also wir sind am Anfang fast täglich, glaube ich, im Kontakt gewesen. Ja. Und immer wenn ich sage, so das und das hat jetzt nicht so gut geschmeckt, dann ist sie eher freudig und sagt, oh ja, spannend, erzähl mal, was hat denn daran nicht? Und ja, ich fand es heute
ja.
auch.
Ja, ist auch ein Datenjunkie.
Und dann ist sie.
Ich finde das
sie
klasse. Ja, genau. Und, aber das ist ja so. Ja. Und das ist eben wieder
sie will
Kultur
auch
des Scheiterns.
Sie will auch lernen.
Fehler, ja. Fehlerkultur. Mhm. Das ist es. Ne? Mhm. Du kannst nur aus einem missglückten Test, kannst du nur Daten ziehen, die du wirklich verwenden kannst. Mhm. Wenn das einfach alles immer nur klappt, dann kannst du da keine Daten rausziehen. Da kannst du nichts mit anfangen. Mhm. Ne, es ist zwar immer super, aber wenn du nie irgendwie mal auch mal bewusst Sachen ausprobierst, wo du schon denkst, mal gucken, schwierig, aber mal gucken. Das machst du manchmal auch einfach, weil du Daten brauchst. Ja. Du musst einfach ein abgerundetes Bild kriegen. Mhm. Und genauso arbeitet sie ja auch, dass sie einfach sieht, was ist der Bedarf? Die Kinder wollen das, die Lehrerinnen wollen das. So soll es laufen. Mhm. Was muss ich tun dafür? Ja. Ne? Und anders eben als die klassischen großen Caterer. Und das ist schon toll. Ja,
ja lieben Dank. Wir kommen zu meiner Schnellfragerunde. Oh, es gibt 5 Fragen. Kaffee oder Tee?
Auf jeden Fall Tee, aber auch total gerne Chai Latte Hafermilch ist so mein
Chai Latte Hafermilch.
Ja, aber ohne Zucker, nicht süß.
Mensa oder selbst gekocht?
Wann es immer geht, selbst gekocht.
Lieblingsort an der Schule deines Kindes?
Meiner?
Also hier.
Naja, dann muss ich doch sagen Mensa.
Die Mensa?
Ja, tatsächlich.
Sehr gut.
Ich kenne so viele Schulmensen. Es sind so viele Kack-Schulmensen hier leider in Niedersachsen. Speziell in Niedersachsen. Ja. Und die ist mega.
Schön. Was gefällt dir daran besonders?
Die ist hell. Du kannst rausgucken. Du kannst, wenn du unten kommst oder irgendwie früher abholst oder irgendwie dann wird jemand geholt oder bringt irgendwas, du winkst deinem Freund, deiner Freundin da oben, ey, hier, hi. Das finde ich toll, so eine offene, wie eine offene Küche, eben so eine offene Mensa. Das ist ein Teil, wirklich, des Schullebens, fürs Schulleben, finde ich mega. Da sind Leute, die sind Teil der Kommunikation. Mhm. Du hast von beiden Seiten Zugänge. Du hast durch dieses Buffet-Konzept auch und auch durch den Caterer einfach auch, hast du nicht diese klassische Warteschlangen, Linearstruktur, die du oft hast. Du hast da nicht einen Durchgangsraum. So viele Mensen sind Durchgangsräume. Mhm. Ne? Also Wedemark, ganz, ganz schlimm. Zwischen zwei Schulen gelegen, ist wirklich ein Durchgangstrakt, wo hunderte, tausende Menschen durchlaufen. Und das ist wirklich, du kannst dich zurückziehen in eine Nische, mhm. du kannst da deine Ruhe haben, du kannst aber auch ein bisschen öffentlicher sein. Da sind viele Sachen möglich einfach auch. Das mhm. ist ein, es geht ein bisschen besser, aber es ist schon nah am Perfektionismus, wenn du so von einem Multifunktionsraum mhm. ausgehst, der irgendwie Nischenfunktionen und so auch hat.
Welches Fach hast du als Schüler geliebt?
Am meisten geliebt habe ich Geschichte, Politik und Religion.
Mhm. Politik oder Pädagogik? Was beschäftigt dich mehr?
Politik, weil ich Bildungspolitik auch darunter fasse. Pädagogik ist ja mehr die Fachrichtung meiner lieben mhm. Kolleginnen im Lehrerinnenberuf und das ist ja nicht meiner. Mhm. Und ich war immer froh, auch in meiner Zeit an der Schule, dass ich keinen pädagogischen Auftrag hatte. Deswegen hatte ich immer viel Spaß mit den Kids.
Und was wäre dein persönlicher Traum von Schule in 20 Jahren?
Ihr habt ein digitales System für die Lernfortschrittüberprüfung. Ich glaube, wenn man das als Ansatz nimmt, wenn man von Schulpflicht runterdenkt zu Bildungspflicht, wenn man Bildung als Querschnittsthema sieht, wenn man Projektarbeit als eigentlich zielführende Unterrichtsform, kann man schon gar nicht mehr sagen, naja, Bildungsform nimmt und sowas sieht wie Markt der Berufe. Jetzt kommen mal die Eltern, stellen ihre Jobs vor. Man macht ein Schulpraktikum und geht irgendwo rein. Dann wird, glaube ich, ziemlich klar, wie man sich Schule anders denken könnte. Nämlich als ein Aspekt im gesellschaftlichen Leben, gar nicht mehr als Raum, mhm. gar nicht mehr als ein Ort, sondern eher als ein Coaching-System, in dem die jetzigen noch Lehrerinnen, die an einem Ort mit einem Lehrerzimmer, mit einem Schreibtisch und mit einem Toilette für die Lehrerin und eine Toilette für die Kinder und weiß ich nicht gebunden sind, die sieht als Coach, der mit den Kindern manchmal alleine, manchmal in der Gruppe durchs Land zieht, durch die Gesellschaft geht, durch die verschiedenen Berufsfelder, Lebens- und Lernfelder geht und Kompetenzen sammelt und Kindern zeigt, wo sie sich was selber erarbeiten können. Mhm. Ich glaube, so würde ich das sehen.
Schön. Meine Abschlussfrage für alle ist immer den Satz zu vervollständigen. Schule ist für mich.
Aktuell noch. Mhm. Zum Scheitern verurteilt.
Mhm. Und jetzt, wo du das sagst und gleichzeitig mit der Vision, die du vorher geteilt hast mit uns, habe ich so einen ganz, ganz positiven Vibe gespürt und so viel Optimismus und Positivität, die da bei dir ist und auch eine Vision, die so stark ist, dass ich glaube, dass wenn ganz viele Menschen zusammenkämen, die auch diese Positivität und diese Vision haben, dass dann vielleicht doch etwas möglich ist.
Ja, Frustration und Enttäuschung und dieses Gefühl, es geht so nicht weiter und es mhm. kann nur vor die Wand fahren, hat nichts damit zu tun, dass man Optimismus verliert mhm. oder sagt, jetzt sollten wir aufhören, dafür zu kämpfen. Mhm. Im Gegenteil, das heißt einfach nur, wir brauchen eine noch größere Allianz, noch mehr Menschen und noch mehr Energie und natürlich geht das, aber es geht halt nur, wenn man sich richtig anstrengt. Darum mhm. dürfen wir nicht zu laut sagen, dass es auf jeden mhm. Fall geht, damit sich noch mehr Leute wirklich bemühen. Und nur dann geht's auch.
Ja, ja.
Aber klar, sonst würde ich das alles nicht machen.
André, es war so schön, mit dir zu sprechen. Du bist der Beweis dafür, dass wir für tolle Eltern haben an unserem Haus. Ich freue mich jetzt schon auf viele, viele weitere Gespräche. Aber du hast echt jetzt hier eine Marke gesetzt für ein unglaublich tolles Gespräch. Es hat mir so viel Freude gemacht. Ganz, ganz lieben Dank.
Ich habe eine Menge Podcast-Gespräche geführt und ich kann das zurückgeben. Es hat mich extrem gefreut und jederzeit gerne wieder. Aber ich denke, wir sprechen noch ein paar Mal privat vorher.
Bestimmt.
Freue ich mich nämlich auch drauf.